Wir sind ja wirklich alle Fleisch. Das ist einfach eine geistliche Realität, die auch unserem himmlischen Vater sehr bewusst ist. Und wie er auch in seinem Wort ausdrückt, er weiß, dass wir Fleisch sind. Und er weiß um diese große Problematik in unserem Fleisch. Und das Problem für ihn und für uns ist nicht, dass wir Fleisch sind, bis wir einmal verwandelt sein werden bei ihm. Und damit auch immer wieder anfällig sind auf diese Sünden, gerade des Stolzes. Das ist in uns allen, in jedem von uns, in mir, diese Tendenz, dort immer wieder Unrecht zu tun, sich besser darzustellen, etwas vorzutäuschen, den anderen als Schuldigen darstellen zu lassen, damit ich besser bin und so weiter. Das sind schreckliche Sünden, schreckliche Sünden. Und unser Herr weiß, dass wir Fleisch sind. Und darum sagt er, wenn jemand sagt, dass er keine solche Sündennatur hat, dann ist die Wahrheit nicht ihm, ist er ein Lügner. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, eben wenn wir diese bußfertige Haltung haben, dann vergibt er. Und er vergibt gern und er erneuert uns so gern. Was für ein gnädiger und treuer Gott. Nicht unser Fleisch ist unser Problem, aber wenn wir in einer unbußfertigen Haltung verharren, dann bekommen wir mit Sicherheit arge Probleme in unserem Leben. Ja, so sind wir sehr dankbar, dass wir noch in dieser Gnadenzeit leben dürfen, wo das Blut Jesu uns jede Zeit wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit und wollen so auch weiterfahren in der Predigt des Johannes des Täufers. Ich lese weiter im Kapitel 3 ab Vers, oder mal einfach den Vers 9. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir haben ja weiter hinten schon gelesen, dass Johannes die frohe Botschaft verkündet hat. Vers 18 steht das. Mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Und auch das, was er hier sagt, diese ernste Gerichtsbotschaft, die er ihnen ankündigt, ist Teil der frohen Botschaft, weil es eine Lösung gibt. Es ist die Botschaft vom kommenden Gericht, wie sie eben ja Israel schon so oft verkündet wurde. Wenn wir denken, eben all die Propheten eigentlich, ganz speziell der Jeremia, wie hat er gewarnt vor dem kommenden Gericht Gottes, das unmittelbar da war, auf alle möglichen Arten und Weisen und ist festgeblieben, dieser Mann. Unerhörtes Vorbild der Jeremia, wie er ausgeharrt hat, was er auf sich genommen hat. Und er hatte keine andere Botschaft. Es war die frohe Botschaft, dass noch Umkehr möglich ist, aber dass der Zorn Gottes kommt. Und er hat sie nicht verwässert, er hat sie nicht aufgelöst, er hat sie nicht so formuliert, dass es etwas besser tönt, sondern er hat sie so gebracht, wie es der Herr ihm gesagt hat. Und auch an diesem Vers sehen wir, wie ernst die Gerichtsankündigung ist. Die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und es kommt der Moment, wenn da nicht die richtige Frucht ist, die Gott sucht, dann wird der Baum abgehauen und ins Feuer geworfen. Und wir realisieren ja auch hier in diesem Vers, dass er die Botschaft an Israel richtet. Also an, nicht einfach an Ungläubige, an irgendwelche götzendienerischen Heiden, sondern an religiöse Menschen, an das berufene Volk Gottes geht diese Botschaft. Nein, es geht an Menschen, die Gott und sein Wort kennen. Nicht an Leute, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, die Gott und sein Wort kennen. Und darum wissen wir, dass es auch für uns, für unsere Situation heute gilt. Aber es ist auch so gut zu wissen, ganz sicher zu wissen, dass derjenige, der Buße getan hat, der von Neuem geboren wurde, durch die Gnade, durch den Glauben aus Gnade, dass er auch die richtigen Früchte bringen wird. Das dürfen wir ganz sicher wissen. Wer von Neuem geboren ist, der wird die Frucht bringen, die Gott sucht. Weil er ist ein ganz anderer Baum. Auf diesem neuen Leben Christi in ihm, da wachsen zwangsläufig diese Früchte, die Gott sucht. Und da könnten wir jetzt auch wieder fragen, was ist denn die Frucht? Wie heißt denn die Frucht, die Gott sucht? Es ist das Wesen seines Sohnes. Das ist die Frucht, die Gott sucht. Und wenn da ein Baum ist, der alles weiß von Gott, der sein Wort kennt, der ihn kennt. Und es gibt diese Frucht nicht. Es kann kein Mensch diese Frucht selber produzieren, so zu werden wie der Herr Jesus, in sein Wesen umgestaltet zu werden. Unmöglich. Man kann nur so etwas, eine bessere Moral entwickeln und so weiter. Aber verwandelt zu werden in das Wesen Jesu, das kann nur der von Neuem geborene Mensch. Und er wird es bringen, diese Frucht. Dass wir das nicht verwechseln hier. Es geht nicht darum, dass wir als Gläubige, als Wiedergeborene dauernd in der Angst leben müssen, wird mich die Axt umhauen. Nein, wenn wir wissen, dass wir seine Kinder sind, sein Kind sind, dann dürfen wir wissen, er wird die Frucht wachsen lassen. Ich lese weiter in Vers 10. Die Reaktion der Menge auf diese Aussage können wir gut verstehen. Da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Diese ernsten Worte des Johannes haben viele der damaligen Juden tief getroffen und aufgeweicht. Und sie realisierten, dass es Johannes sehr ernst war mit seiner Predigt. Er sprach auch in großer geistlicher Autorität. Und viele fragten sich, ob er wohl der Messias ist. Nachdem ja Israel 400 Jahre keinen Propheten mehr von Gott gehabt hatte. Und die Predigt des Johannes hat eine ganze Bußbewegung ausgelöst in der damaligen Zeit. Die Menschen fragten sich ganz aufrichtig, was sind denn die echten Früchte der Buße? Was müssen wir tun? Was müssen wir tun, um vor der Axt und dem Feuer bewahrt zu werden? Und darin sehen wir auch noch dieses typische alttestamentliche Denken. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind noch im Alten Testament hier. Oder auch, wir könnten sagen, das typisch menschliche Denken. Was kann ich bezahlen, um den Schaden wieder gut zu machen? Der natürliche Mensch, insbesondere der religiöse Mensch, er realisiert durchaus den Schaden, die Sünde in seinem Leben. Und dann ist die Reaktion sofort die, was kann ich dafür bezahlen? Ich bin bereit. Was muss ich tun? Gib mir eine Liste, damit ich dem Gericht Gottes entfliehe. Auch der Apostel Petrus hat ja eine solche Reaktion auf seine Predigt erlebt. In der Apostelgeschichte 2, in der Pfingstpredigt. Das Wort traf die Menschen, als er sagt, und ihr habt diesen ans Kreuz geschlagen. Und dann steht, da wurden sie getroffen, die Botschaft durchbohrte ihr Herz. Und sie fragen, Männer, liebe Brüder, was müssen wir denn tun? Und dann konnte er ihnen sagen, was sie tun mussten. Oder auch Paulus hat das erlebt, zusammen mit Silas im Gefängnis beim Kerkermeister, als er so tief überführt wurde von seiner Schuld, von seiner Auswegslosigkeit. Was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Ich frage mich manchmal, was braucht denn heute der Mensch, insbesondere der religiöse Mensch, um getroffen zu werden vom Wort Gottes? Und zwar so, dass er aufgeweicht wird zur Buße. Und da ja, kann es einem ja wirklich bange werden, wenn wir heute sehen, was so verkündigt wird, was die Predigten für Inhalte haben, die Bücher für Inhalte haben. Da sind Menschen, aufrichtig erkennende Menschen, dass etwas ganz schief läuft und sie in Schuld sind. Und niemand sagt ihnen mehr heute, dass sie Buße und Umkehr nötig haben. Im Gegenteil, gerade an einer Freikirche kürzlich in Frauenfeld angeschlagen gesehen, großes Plakat. Komm, wir machen einen großen internationalen Gottesdienst. Und dann darunter, ich bin okay, du bist okay. Das ist die Botschaft heute, die gepredigt wird. Ich bin okay, du bist okay, wir sind alle so cool. Lasst uns diese kleinkarierte, altmodische Frömmigkeit ablegen und einen frischen Glauben uns zulegen. Lasst uns das Reich Gottes aufrichten in dieser Welt. Und je mehr wir uns öffnen und vereinen mit allen Glaubensrichtungen, umso mehr Einfluss haben wir in dieser Welt. Und umso mehr werden wir von der Welt akzeptiert. Das ist kurz zusammengefasst die gängige Botschaft, die die Menschen, die in großer innerer Not sind, heute hören. Wie schrecklich! Und der Zorn Gottes ist kurz vor diesem Punkt, wie wir gelesen haben, wo keine Heilung mehr möglich ist. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Es ist eine Zeit mindestens so schlimm, so bezeichnend wie die Zeit Jeremias. Der Zorn Gottes stand vor der Haustüre und er hat gewarnt und auf den Retter hingewiesen, auf die Lösung hingewiesen. Und er wurde höchstens in den Brunnen, in den Abort geworfen. Die Antwort, die Johannes der Täufer hier gibt, in Lukas 3, sie vermittelt auch vor allem die alttestamentliche Botschaft zuerst. Aber dann kommt der Hinweis auf den, der nach ihm kommt. Wenn wir hier lesen, die Verse 11 bis 14, so ist eigentlich das der Inhalt. Tue Gutes, fürchte Gott und halte seine Gebote. Auf die Frage, was müssen wir tun? Zum Glück geht die Predigt des Johannes dann noch weiter. Und doch haben wir eben gesehen, dass, ich lese vielleicht zuerst die Verse, 11 bis 14. Und er antwortete und sprach zu ihnen, auf ihre Frage, was sollen wir denn tun? Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. In vielen wurde Sündenerkenntnis ausgelöst durch die Predigt. Sie realisierten sofort, was falsch war bei ihnen. Aber auch Reue und echte Umkehr scheint es doch in einigen ausgelöst zu haben. Also eine richtige Erweckungs- und Bußbewegung, wie wir das ganz ähnlich im Alten Testament auch immer wieder lesen können. Zum Beispiel bei Josia, bei König Josia oder bei Esra und Nehemia. Diese Erweckungsbewegung unter dem Volk Gottes. Und so auch hier bei Johannes dem Täufer. Und die Menschen, es gab viele, die es ernst meinten und die wirklich umkehren wollten, zurück zu Gott und seine Gebote halten, ihm wohlgefällig leben. Und sie wurden zu Jüngern des Johannes, wie wir dann auch weiter im Lukas-Evangelium lesen. Die Jünger des Johannes. Und wir können auch davon ausgehen, dass sie sich zerstreuten, auch diese Jünger des Johannes, in ihre Herkunftsländer. Wir wissen ja, wie die gläubigen Juden Jahr für Jahr nach Jerusalem kamen, um anzubeten, Gott, gerade beim Passafest. Und da haben sie auch die Predigt des Johannes gehört. Und sie kehrten um und gingen zurück. Also sie gingen zurück in die Zerstreuung und predigten dort den Juden wahrscheinlich die gleiche Bußbotschaft. Aber sie hatten nicht auf den gewartet, auf den Johannes hingewiesen hat, auf den Messias, so dass sie dann Christus hätten verkündigen können und sein Erlösungswerk und damit die neutestamentliche Glaubenstaufe und nicht mehr die Taufe des Johannes zur Buße. Warum wissen wir das, dass es solche Situationen gab aus Apostelgeschichte 19? Ungefähr 25 Jahre später, nachdem was hier Johannes wirkt am Jordan. Da trifft Paulus in Ephesus auf solche Gläubige, Jünger von Johannes dem Täufer, die aber die Wiedergeburt und damit die Taufe im Heiligen Geist und die Glaubenstaufe nicht kannten. Und wir wissen, wie er ihnen dann das Evangelium in seiner Korrektheit gepredigt hat, Jesus, den Erlöser, und dass sie die Taufe im Geist nötig haben. Sie ließen sich taufen, sie haben sofort verstanden. Und als sichtbares Zeichen wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Daran sehen wir, dass an der Botschaft des Johannes das Entscheidende war das, was nachher kommt, jetzt ab Vers 16, 15 und 16. Sein entscheidender Auftrag war, dass er die Menschen auf den Messias vorbereitete. Dazu brauchte es eine Reinigung, eben die Buße. Aber es konnte nicht dort stehen bleiben, weil ich bin überzeugt, dass viele einen guten Anfang gemacht haben von diesen Kriegsleuten, die umkehrten, von den Zöllnern, die umkehrten. Aber ich frage mich, wie lange konnten sie diese guten moralischen Werke, wie lange konnten sie das aufrechterhalten? Und wir wissen, dass das nicht lange war. die entscheidende Botschaft war, es kommt aber einer nach mir. Auf den achtet. Wir wissen, dass wir zuerst einen Erlöser brauchen, der uns erlöst von unserer alten Sündennatur, damit wir die echten Früchte der Buße bringen können. Damit wir die Werke des Glaubens wirken können, die Gott vorbereitet hat. Damit wir Gott wohlgefällig leben können. Darum können wir nicht beim ersten Teil der Botschaft von Johannes stehen bleiben und sagen, jetzt tue ich das und das und das und das nicht mehr und tue all das Gute. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen den, auf den er hingewiesen hat. Und er hat gesagt, ich bin nur sein Vorläufer, ich bin nur sein Bote. Ich bin nicht einmal würdig, seinen Schuhriemen zu lösen. Es braucht einen Stärkeren. Ich lese Vers 15 und 16. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Das Volk nahm also wahr, was für ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt vor ihnen sich abspielte. Und die Sehnsucht nach einem Befreier war auch sehr, sehr groß, müssen wir uns auch bewusst sein. Ein Befreier aus ihrer misslichen Lage, in dem sie sich befanden, unter der Herrschaft der Römer. Und vielleicht war es nicht bei allen so sehr die Sehnsucht nach dem Retter aus ihren Sünden. Das können wir sicher sein, dass das nicht bei allen so stark war, sondern die Befreiung aus ihrer Situation, aus ihrem äußerlichen Leben. Und da sagt Johannes, ich taufe mit Wasser. Ich taufe euch mit Wasser. Das heißt, damit will er sagen, ich taufe nur äußerlich. Ich kann euch nur mit Wasser taufen, als Sinnbild, als hoffentlich innere Realität, dass du, der du dich taufen lassen willst, wirklich deine Sünde erkennst und gereinigt werden möchtest. Und ganz ähnlich ist es ja auch heute, wenn wir Menschen taufen. Es ist nur eine äußerliche Umsetzung, quasi eine bildliche Darstellung einer geistlichen Realität, von etwas, von dem wir überzeugt sind, dass es für diese Person zutrifft. Diese innere Verwandlung, die stattgefunden hat. Und diese innere Realität kann nur der Herr Jesus schaffen. Die kann kein Taufakt bewirken. Die kann auch kein Prediger bewirken. Nur Gott, sein Sohn Jesus Christus, kann diese Wiedergeburt schenken. Dies, was dann bildlich dargestellt wird in der Glaubenstaufe. Und so wusste also Johannes, es braucht einen Stärkeren. Was nützt diese Taufe mit Wasser oder im Wasser? Es braucht einen Stärkeren als mich, um die Menschen wirklich zu retten. Beachten wir auch hier in seiner Aussage, dass er nicht würdig sei, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Wie dieses Wort an Johannes dem Täufer wahr wurde. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und der Herr Jesus hat ihn nicht von ungefähr den größten der Propheten genannt. Diese Selbsteinschätzung von diesem Mann, von diesem Gottesmann, Johannes dem Täufer, nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Das war seine Haltung, in der er Gott diente. Denken wir kurz über das nach. Man könnte dazu verführt werden, zu meinen, wenn wir so eine demütige Haltung haben, ich bin nicht würdig, dem Herrn Jesus auch nur die Schuhe zu binden oder zu lösen, dann mache ich überhaupt nichts. Zum geringsten Dienst bin ich nicht würdig. Darum mache ich überhaupt nichts für ihn. Das wäre eine total falsche Schlussfolgerung. Das war nicht die Haltung, die Johannes ausdrücken wollte, sondern er drückte seine innere Haltung aus, wie er ihm diente, was für ein Vorrecht es für ihn war, dem Messias Wegbereiter zu sein, wo er doch ein Nichts ist in sich selber. Und wie er bereit ist, zu unterst anzufangen im Dienen. Bei den Schuhen ausziehen oder binden. Sich beugen vor ihm, um seine Schuhriemen zu lösen. Und das im Bewusstsein, dass er eigentlich nicht einmal dazu würdig wäre. Ich denke, das ist ein wichtiges Vorbild für uns. Mit welcher Haltung dienen wir ihm? Mit welcher Haltung dienen wir in der Gemeinde? Wir dienen ihm ja nicht unabhängig von der Gemeinde. Ist unmöglich. Wenn wir Jesus dienen, geht das immer über die Gemeinde. Ich kann nicht die Gemeinde, das sind nur Menschen, die sind alle so schwierig und so weiter, ich diene direkt Gott. Oh, was für ein Irrtum. Nein, bei den Schuhriemen fangen wir an. Und dort realisieren wir, was für ein Vorrecht wir haben. Ich, dieses menschliche Fleisch, darf diesem gewaltigen Gott dienen, seinem Tempel, in seiner Gemeinde dienen. Das heilt uns auch von dieser Anspruchshaltung, wenn wir in die Gemeinde kommen. Was bringt es mir? Was bringt es mir? Ist das die Haltung von Johannes dem Täufer, wenn er das sagt? Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er hätte auch sagen können, was bringt es mir, ein solches Leben zu führen, der Abstinenz auf jedem Gebiet? Was bringt es mir? Was hat es ihm gebracht? Steht dann in Vers 19 und 20. Nehmen wir uns ein Vorbild an der Haltung des Dienens bei Johannes dem Täufer. Und dann sagt er ganz zum Schluss in diesem Vers 16, der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Ja, wie eine zutiefst missverstandene Aussage von unserer hochnäsigen Christenheit, unserer hochnäsigen Zeit, auch hier. Das Feuer. Wir müssen uns bewusst sein, dass Johannes ja ein gemischtes Publikum vor sich hatte. Solche, die den Herrn Jesus aufnehmen werden. Weizen. Und solche, die ihn verwerfen werden. Nicht nur verwerfen, sondern verspotten und töten werden. Spreu in seiner Tenne. Und die einen wird er mit Heiligem Geist taufen. Die anderen wird er mit Feuer taufen. Feuer im Wort Gottes ist immer ein Symbol für Gericht. Es ist nie im Wort Gottes Feuer ein Symbol für irgendeinen Segen. Nie. Und jetzt wissen wir von diesen modernen Christen, die alle, sie wollen Geist Gottes, sie wollen betrunken sein mit Gottes Geist und sie wollen mit Feuer getauft werden. Wie verwirrt sind die Menschen heute. Und das Wort Gottes ist so unmissverständlich klar. Aber es muss uns auch bewusst sein, wenn er sagt, mit Heiligem Geist und mit Feuer, dass an der Person des Sohnes Gottes, am Herrn Jesus Christus, wird kein Mensch vorbeikommen, so dass er sich entweder für ihn oder gegen ihn entscheiden muss. Es gibt keine neutrale Position. Johannes der Täufer hat übrigens viele Ähnlichkeiten mit dem letzten Propheten des Alten Testamentes, nämlich mit Maleachi. Maleachi heißt ja Bote, der Bote. Und auch Maleachi predigte Buße und Abkehr von der Sünde und kündigte Gottes Gericht an. Und auch die Wegbereitung für den Herrn und Retter in seinem Kapitel 3. Und auch kündigte Maleachi den nächsten Boten an, nämlich Johannes den Täufer unter dem Namen Elia. Ich möchte nur kurz aus seiner Predigt lesen, aus dem Kapitel 3, Maleachi 3, damit es da keinen Zweifel gibt über das Feuer, über diese Taufe mit Feuer. Da lesen wir im Maleachi 3, Vers 2 und 3. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läuten wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Und noch Vers 19 im gleichen Kapitel. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen, das sind diejenigen, die sich nicht beugen vor ihm, und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und dann die herrliche Botschaft im Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und wir wissen, wer die Sonne der Gerechtigkeit ist. Ich lese weiter in Lukas 3, Vers 17 und 18. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Es ist wichtig, dass wir realisieren, hier die Tenne des Herrn ist hier nicht die Welt gemeint, bestehend aus Christen und Nichtchristen. Nein, es ist die Christenheit gemeint. Die Christenheit. Und gemeint ist die Trennung zwischen den echten Kindern Gottes, dem Weizen, und den falschen Christen, selbsternannten Christen, Pseudochristen. Und das also nennt die Bibel die frohe Botschaft das Evangelium. Und warum ist denn diese schwere Gerichtsbotschaft trotzdem eine frohe Botschaft? Weil sie den Retter uns vorstellt. Weil sie uns zeigt, dass es einen Ausweg gibt, einen Erlöser gibt. Weil auch Johannes der Täufer den Herrn Jesus verkündigte. Er blieb nicht bei dieser Gerichtsbotschaft, sondern er hat hingewiesen auf ihn. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Das ist die Gesamtheit des Evangeliums. Der Zorn Gottes ist unausweichlich, unausweichlich. Alle Menschen sind unter diesem Zorn und der kommende Tag wird sie anzünden. Aber es gibt Rettung. Der Herr wurde selber Mensch, um uns zu erlösen vor diesem schrecklichen Feuer Gottes. Und unsere Sünden nahm er auf sich an unserer Stelle. Was für ein Heilsplan dieses Gottes. Und das war die Botschaft des Johannes. Und wie wurde denn der Überbringer dieser Botschaft behandelt? Wurde er gefeiert von der Welt damals? Er wurde genauso behandelt wie alle seine Vorgänger, wie die meisten seiner Vorgänger, wenn wir Vers 19 und 20 noch lesen. Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihm getadelt wurde wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all des Bösen, was Herodes tat, fügte zu allem noch das hinzu, dass er den Johannes ins Gefängnis warf. Und wir wissen, dabei blieb es ja dann nicht. Schlussendlich hat er ihn umgebracht. Ich lese Vers 21 und 22. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ. Alles Volk sich taufen ließ. Und auch Jesus getauft wurde und betete. Da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leibliche Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Wir realisieren schnell hier, dass dies ein Höhepunkt in der Heilsgeschichte ist, wo der dreieinige Gott teils sichtbar, teils hörbar mit jeder der drei Personen zur selben Zeit in Erscheinung tritt und sich dieser Welt offenbart. Es gab nie mehr, vorher oder nachher, so einen Zeitpunkt wie dieser. War wohl die Stimme aus dem Himmel, war sie wohl hörbar für alle? Es steht: Eine Stimme ertönte aus dem Himmel. Also wir haben keinen Hinweis, dass sie nicht für alle hörbar war. Und ich bin überzeugt, dass sie für alle hörbar war. Denn es ertönte eine Stimme aus dem Himmel. Wenn wir uns das vorstellen, diesen Moment, diese Bestätigung Gottes, seines Sohnes, diese Autorisierung vor den Ohren der Menschen, dieser Jesus von Nazareth, dieser Mensch ist der geliebte Sohn Gottes, an dem Gott sein Wohlgefallen hat. Ein gewaltiger Moment. Und es war hörbar für alle Ohren. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wie es ja angekündigt wurde in Jesaja 42,1 zum Beispiel, in Hosea 11, Vers 1. Da kann man sich schon fragen, warum hat sich denn dieser Mensch, Jesus Christus, beglaubigt direkt aus dem Himmel als Sohn Gottes, als das Wohlgefallen des Vaters? Warum und wozu hat er sich taufen lassen? Wir haben das ja auch schon behandelt, das ist nur eine kurze Wiederholung. Es ist wichtig, dass wir realisieren, dass der Herr Jesus auf diese Welt kam, um den Auftrag Gottes zu erfüllen und so alle Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit zu erfüllen, auszuführen. Nämlich, um die Sünde zu sühnen, indem er den Zorn Gottes auf sich nahm. Und er kam, um diese vollkommene Gerechtigkeit, die wir brauchen vor Gott, um diese zu erwirken, für alle, die an ihn glauben. Er ließ sich taufen wegen der Sünde. Es war die Taufe des Johannes, mit der er sich taufen ließ. Er ließ sich taufen wegen der Sünde, aber nicht wegen der eigenen, sondern weil er die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat. Ohne Sünde hätte es überhaupt keine Taufe gebraucht. Und der Herr Jesus hat in seiner irdischen Taufe hier bildhaft das dargestellt, was er dann am Kreuz von Golgatha ausgeführt hat. Was er im Grab ausgeführt hat. Und was er in der Auferstehung mit dem neuen Leib ausgeführt hat, in Realität getan hat. Das gilt ja genau dasselbe für unsere Glaubenstaufe, als bildliche Darstellung dieses Erlösungswerkes. Und darum können wir sagen, er ließ sich taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Damit auch wir die Forderungen Gottes nach dieser Gerechtigkeit erfüllen können. Das ist ja die Botschaft des Römerbriefes. Die Botschaft der Rechtfertigung. Wir sind durch die Gerechtigkeit Christi gerechtfertigt und stehen so vor dem Vater gereinigt und wohlgefällig, wie er sein Wohlgefallen über seinen Sohn ausgedrückt hat. Vielleicht nur ein Beispiel, Römer 5, 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, Adam ist gemeint, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Diejenigen, die das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Und es ist natürlich nicht die eigene Gerechtigkeit, es ist die Gerechtigkeit, die der Herr Jesus als Mensch im Fleisch für uns erwirkt hat. Blättern wir eine Seite weiter, Römer 8, 4. Gott kam selber in diese Welt, weil es keinen anderen Weg gab und er wurde Mensch aus Fleisch und Blut. Und dann steht im Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Die Gerechtigkeit Jesu Christi in mir erfüllt das, was Gott von mir fordert. Darum darf ich als sein Kind vor ihm stehen und im Wohlgefallen Gottes sein, wie der Herr Jesus im Wohlgefallen Gottes steht. Was für ein Geschenk für diejenigen, die seine Gerechtigkeit empfangen haben. Und darum hat der Herr Jesus sich taufen lassen, um diese drei großen Akte des Erlösungswerkes bildhaft und im Voraus darzustellen, durch welche er alle Gerechtigkeit erfüllen würde, die vom Gesetz gefordert wird. Gestorben, begraben, auferstanden. Darum ließ sich der Herr Jesus hier taufen. Ja, ich möchte aufhören mit dem restlichen Kapitel, dem Geschlechtsregister, da nur kurz ein paar Punkte dazu sagen. Vers 23, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janna, des Josef und so weiter. Ihr könnt die Namen zu Hause noch weiter studieren. Ganz entscheidend wichtig ist im Vers 31 dann wieder, wo wir sehen, der Vorfahre David. Und zwar über seinen Sohn Nathan. Da ist nicht Nathan der Prophet gemeint, sondern der Sohn Davids, der auch Nathan hieß. Und dann geht es weiter bis hin zu Henoch oder Enosch, Seth, Adam, Gott. Des Adam und Gottes. Damit ist gemeint, dass Adam das Werk Gottes war und nicht, dass Gott ihn so gezeugt hat, wie die vorhergenannten gezeugt haben. Adam war das Werk Gottes und dann ging die Linie weiter. Wenn hier steht, mit ungefähr 30 begann er seinen öffentlichen Dienst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Herr Jesus, als er den Dienst begann, wirklich 30-jährig war. Aber dass er nicht genau an seinem 30. Geburtstag mit dem Dienst begann. Weil, wie sollte der Geist Gottes nicht genau wissen, wie alt er war? Aber nicht, dass wir eine Religiosität wiederum legen, was ja der Mensch immer sofort macht. Wenn der Herr Jesus genau an seinem 30. Geburtstag begonnen hätte mit dem Dienst, dann würden wir den 30. Geburtstag, wäre längst mystifiziert in der Christenheit. Ich bin sicher, er war 30, aber es war nicht sein 30. Geburtstag. Das, denke ich, ist die Aussage hier. Und dann wissen wir ja, dass der Evangelist Lukas bisher in Bezug auf die irdischen Eltern des Herrn Jesus immer sprach von seiner Mutter und Josef. Und so auch hier in diesem ersten Vers wird er bewusst nicht als Sohn Josefs, der Jesus wird nicht als Sohn Josefs bezeichnet, sondern seine Umwelt meinte, er sei ein Sohn Josefs. Und wir wissen, warum er nicht von Josef gezeugt war, weil er vom Geist Gottes gezeugt war. Aber juristisch gesehen, vor dem Gesetz, war er trotzdem ein Kind Josefs. Also er war in der Linie Davids, Salomos, und war rechtlich gesehen ein Sohn Josefs. Wir wissen ja aus dem Geschlechtsregister, aus dem Stammbaum von Matthäus 1, dass da die Linie, könnt ihr auch studieren, genau bis zu David genau gleich war, von Adam her, beziehungsweise dort von Abraham her. Und dann geht in Matthäus 1 die Linie über Salomo weiter und so weiter bis auf Josef. Also er war juristisch ein rechtmäßiger Nachfolger Davids. Und das ist auch der Grund, warum viele Ausleger hier davon ausgehen, dass dieser Stammbaum der Stammbaum der Maria war. Nun ist es so, dass in einem jüdischen Stammbaum eine Frau keinen Platz hat. Die Frau darf nicht genannt werden, direkt im Stammbaum. Und doch ist es manchmal wichtig, über welche Linie denn es bei der Frau geht. Und darum steht hier, er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli und nicht des Jakob. Der eigentliche Vater Josefs hieß Jakob, lesen wir in Matthäus 1. Und hier ist er des Eli. Darum kann man davon ausgehen, dass sein Schwiegervater gemeint ist. Dass Eli der Vater der Maria war. Und dann geht ihre Linie zurück, 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 auch bis zu David. Nicht über Salomo, sondern über seinen Sohn Nathan. Und von David weiter bis zu Adam. Also wie feinfühlig hier auch das Wort Gottes diese Dinge aufzeigt und wie sehr der Herr Jesus in seinem Menschsein beglaubigt wird. Und er wird den Thron Davids erben als rechtsmäßigen Erben. Weil er ein Sohn Davids ist. Und es ist ja noch viel komplizierter. Vielleicht erinnert ihr euch, dass es da noch die Geschichte gibt mit dem Konja oder dem Joachim. Ja, dem Joachim, dem zweitletzten König von Juda, wo Jeremia über ihn prophezeit, dieser wird keinen Nachfolger mehr auf dem Thron haben. Und der kam über die Linie David, Salomo, bis hinunter zu diesem furchtbaren König Joachim, Konja, der die Verheißung empfing, nie mehr wird ein Nachkomme von dir auf dem Thron David sein. Und die Linie ging weiter bei Joachim bis hin zu Josef, dem Adoptivvater vom Herrn Jesus. Und jetzt sehen wir, wie genau das Wort Gottes ist. Über Maria ist er klar ein Nachfolger Davids. Auch über Josef. Aber Josef stand unter dem Fluch, dass keiner seiner direkten gezeugten Nachfolger auf dem Thron ist. Jesus ist nicht ein direkt Gezeugter von Josef. Warum hat er den rechtmäßigen Anspruch? Es gibt nur eine Person, die den rechtmäßigen Anspruch auf den Thron Davids hat. Keine andere Person kann es mehr erfüllen als Jesus von Nazareth. So genau ist das Wort Gottes auch in Bezug auf die Stammbäume und auf die Flüche, Verheißungen, die Gott dazu gegeben hat. So wird also von Lukas klar die menschliche Abstammung aufgezeigt und gleichzeitig seine Göttlichkeit. Der Herr Jesus wurde ganz Mensch und Fleisch und er kam nicht als Geist in Erscheinung und nahm einen menschlichen Körper an, weil wir hätten nicht erlöst werden können, wenn er nicht Fleisch geworden wäre. Dieses Fleisch, an dem wir jetzt noch so leiden. Aber er hat bezahlt, er hat das Erlösungswerk vollbracht im Fleisch. Und darum kann er auch die retten, die jetzt unter dem Fluch des Fleisches stehen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der wahre, erhöhte Herr und König, Sohn Gottes bist, der über alle Namen erhöht ist, der zur Rechten des Vaters ist und der uns erlöst hat durch sein vergossenes Blut. Ich danke dir, dass du unser Fürsprecher bist beim Vater. Was haben wir für einen hohen Herrn? Herr, und wie schnell merken wir, wie Johannes der Täufer: Ich bin nicht würdig, Herr, auch nur deine Schuhe zu lösen. Danke, Herr Jesus, für deine Erlösung, für dein Ruf, den wir hören durften, dem wir folgen durften, und dass wir jetzt deine Kinder und deine Diener sein dürfen. Und dass wir ja in dieser Haltung auch dir dienen dürfen. Herr, wir tun nur unsere Schuldigkeit. Hilf uns darin, Herr, dir zu dienen nach deinem Wohlgefallen. Stärke und ermutige und kräftige du ein jedes von uns. Gib uns die Aufsicht auf dich, Herr, und das Wegschauen von allem anderen, was vergehen wird, dass wir realisieren, dass du uns erlöst hast vor diesem Feuer Gottes, das so kurz davor steht, über diese Welt hereinzubrechen. Wir danken dir, Herr, dass du uns hilfst, noch viele Menschen mitzunehmen. Amen.